Dritte Vorlesung. Der Tod, dessen Wesen, Notwendigkeit und Ursache, ein ordnungsmäßiger Schritt im Leben. Der Gegenstand unserer heutigen Besprechung gehört zu denen, die der Mensch zu erforschen und zu entscheiden berufen ist, einer der wichtigsten für seine Hoffnung und Glückseligkeit. Wenn der Tod das Ende unseres persönlichen und bewussten Daseins ist, wenn nichts übrig bleibt als die Asche des abgebrannten Dortes oder eine formlose Wesenheit, die davon schwebt und sich mit den Elementen vermischt, wenn unsere glühenden Hoffnungen, unser hochfliegendes Streben, unser Bewusstsein von Möglichkeiten zu Erkenntnis und Glück, die sich eben zu entwickeln begonnen haben, alle durch den Tod abgeschnitten und im Grabe beerdigt werden, dann in der Tat ist der Mensch das größte Rätsel im Weltall. Im Vergleich zu dem, was seine Natur möglich macht, ist er die verwelkende Blume, das verdorrende Gras, die Morgenwolke, das Märchen, das zu Ende erzählt ist. Aber wenn der Tod nur die Vollendung des ersten kleinen Rundganges im Leben ist, der erste kurze Flug, wenn er bloß das Ende der Saatzeit bezeichnet, wenn die knospenden Hoffnungen der Menschen sein hohes Streben und das dämmernde Bewusstsein von einem Sehnen, das kein irdisches Gut stillen kann, nur die schwellenden Keime von Fähigkeiten sind, bestimmt zu blühen und unsterbliche Früchte zu tragen. Wenn der Mensch im Grabe nur die Windeln seiner geistigen Kindheit zurücklässt und dann aufwacht wie aus einem Schlafe, in vollkommener menschlicher Form, mit all seiner Erinnerung, seinem Bewusstsein von persönlichem Dasein, um eine endlose Laufbahn anzutreten, wo sich Hoffnung in Erfüllung, Streben in Erringen umwandeln wird, dann ist der Tod der größte Schritt im Leben. Er löst alle Rätsel desselben. Er ist die Erfüllung dessen, was das Leben uns verhieß, und dem Weisen und Reinen eröffnet er die strahlenden Pforten eines endlosen Tages. Die Lehren Swedenborgs zeigen uns, dass der Tod dieser große Schritt im Leben ist, dass er von Anfang an ein Teil des göttlichen Planes war, vermöge dessen der Mensch das höchste Ziel seiner Natur erreichen sollte. Dass er notwendig ist für den Erfolg des Planes, dass er ein geordneter Fortschritt, die natürliche Seite desselben Ereignisses ist, was wir Auferstehung nennen, und dass die Menschen anstatt von ihm als ihrem Feinde zurückschrecken, ihn als ihren großen Befreier und besten Freund betrachten sollten. Ich möchte Ihnen einige Gründe für diesen Glauben geben und soweit Zeit und Fähigkeit es gestatten, das Zeugnis für dessen Wahrheit darbieten, welches der Herr selbst in den zwei großen Offenbarungen, die in seinem Worte und in seinen Werken verzeichnet sind, geboten hat. Ich lade Sie zu aufrichtiger und ernsthafter Betrachtung dieses Zeugnisses ein. Legen Sie, wenn Sie können, die Vorurteile der Vergangenheit beiseite. Bringen Sie ein frisches und offenes Gemüt zu seiner Betrachtung. Wägen Sie diesen Glauben auf der Waage der Vernunft. Messen Sie ihn mit dem göttlichen Plan und Vorgehen, die jedem Dinge um uns eingeschrieben sind, und richten Sie ihn nach Ihren eigenen Vorstellungen von den Zielen, welche ein Wesen von unendlicher Liebe und Weisheit bei der Schöpfung von Natur und Mensch verfolgen musste. Und Sie können kaum verfehlen, zu richtigen Schlussfolgerungen zu kommen. In meinem ersten Vortrage versuchte ich zu zeigen, dass es besondere geistige Substanzen und eine wirkliche geistige Welt gibt. In meinem zweiten gab ich einige Gründe für den Glauben, dass der Mensch wesentlich ein geistiges Wesen, dass er ein Geist in der menschlichen Form ist, mit vollständigem menschlichem Aufbau und geistige Sinne geistigen Gegenständen angepasst und natürliche Sinne natürlichen Gegenständen angepasst besitzt. Dass der materielle Leib kein Teil des Menschen ist, sondern einfach die stützende Unterlage, das Gefäß jener geistigen Substanzen, aus denen der eigentliche Mensch gebildet ist. Das Werkzeug, das er gebraucht, um seinen vollständigen geistigen Aufbau zu vollziehen und die Grundlage für den Oberbau seines künftigen Lebens zu legen. So wollen wir die Tatsache klar vor Augen behalten, dass der Mensch selbst ist und nicht irgendein Caput Mortuum, ein formloses Wesen oder ein unsubstanzielles Gespenst. Denn wenn wir den Menschen aus dem Gesicht verlieren oder fälschlich einen unwesentlichen Teil desselben für ihn selbst nehmen, dann verlieren wir den Gegenstand unseres Denkens aus den Augen und werden, wie wir auch immer vernünfteln und deuteln, doch zu keinem befriedigenden Schlusse kommen. Denn wir wissen nicht, worüber wir nachdenken, und wir werden den Menschen gleich, welche laufen, ohne zu wissen, wohin, und die folglich nie ans Ziel kommen. Lassen wir uns also nicht täuschen durch irgendwelche Gaukelei der Rede oder der Sinne. Lasst uns das Auge unseres Geistes festgerichtet halten auf den Geist als den Menschen selbst. Was ist nun der Tod des Menschen nach der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes Tod? Ich antworte, er ist das Herausziehen des Menschen selbst aus dem stofflichen Körper. Der Mensch wirft den Körper beiseite, er verlässt ihn, und vermittelst dieses Aktes schreitet er aus dieser Welt hinüber in die geistige. Durch den einfachen Akt wird dem Menschen selbst keine Veränderung der Form, dem Aufbau, dem Charakter nach vollzogen. Er wird weder besser noch schlimmer. Er weiß weder mehr noch weniger. Er hat keinen einzigen Zug, keine einzige Fähigkeit weder erworben noch verloren. Er hat nur günstigere Vorbedingungen für die Erreichung seiner Ziele gewonnen. Auch in dem stofflichen Körper geht durch den einfachen Akt des Todes keine Veränderung vor sich. Er hat dieselbe Form, denselben Aufbau. Das Auge hat dieselben Häute und Linsen. Es ist aus denselben Substanzen zusammengesetzt. Die Nerven des Geschmacks, des Tastsinnes und der Bewegung sind alle vollständig. Der Körper, mögen wir sagen, besitzt ebenso viel Leben wie zuvor, nämlich keines. Der einfache Akt, das was geschehen, ist die Trennung zweier organischer Formen, die vorher als eins zusammengewirkt hatten. Diejenige Form, in welche das Leben wohnte, behält es noch bei, und diejenige, welche ihre ganze Kraft und selbst ihre Fähigkeit, den gewöhnlichen Naturkräften zu widerstehen und ihre Form zu bewahren, der anderen verdankte, hat es verloren und ist ebenso unfähig zu lieben, zu denken, zu fühlen und zu handeln, wie die Substanzen, aus welchen sie zusammengesetzt waren, als sie noch Metalle, Erden und Gase waren. Allerdings fängt bald in beiden Formen eine große Veränderung an. Nachdem der materielle Körper die besondere Kraft, die ihm sein Gefüge gab und die ihn befähigte, den gewöhnlichen Naturkräften zu widerstehen, verloren hat, gibt er deren Wirkung nach und kehrt zu seinem früheren Zustande zurück, wird zu Erde und Gas und vermischt sich mit den Elementen, während der Mensch in seine neue Laufbahn eintritt, unter neuen Bedingungen und mit neuen Ergebnissen. Dies ist die Veränderung, die wir Tod nennen. Sie ist an sich selbst sehr klein, aber in ihren Ergebnissen höchst wichtig. Wenn wir auf den Körper allein sehen und ihn fälschlich für den Menschen selbst nehmen, wie die meisten es tun, so ist die Veränderung eine furchtbare. Da liegt die Gestalt, die wir geliebt haben, kalt, bewegungslos, tot. Der rote Strom des Lebens, der durch die Adern floss, ist ein stehender Pfuhl geworden. Die Nerven, die dem ganzen Körper Empfindung und jedem Organ für seine ihm zukommende Arbeit die besondere Fähigkeit gaben, haben ihre Kraft verloren. Das Licht des Gedankens und der Neigung strahlt nicht mehr auf uns aus dem Auge. Das Ohr ist taub für unseren flehentlichen Ruf. Das Lächeln der Liebe ist von den bleichen Lippen geschwunden, die sich nie mehr bewegen werden. Der Arm hat seine Kraft, die Finger haben ihre Gewandtheit verloren, die Füße werden nicht mehr gehen, wohin Liebe und Pflicht sie ruft, und bald verschwindet die Form selbst, sie vermischt sich mit den Elementen, sie ist verloren. Wie fürchterlich ist das Schicksal, wenn dieser Körper der Mensch selbst war. Wie unwiederbringlich der Verlust, wenn die Freude, das Kind, der Gatte, das Weib, die wir liebten, jene Form waren. Kein Wunder, wenn diejenigen, die keinen Begriff vom Menschen als einem geistigen Wesen haben, mit Entsetzen vor dem Tode zurückschrecken. Dass er allgemein als der große Schrecken betrachtet wird und dass die Massen sich an der Hoffnung festklammern, diese Elemente möchten wieder zur menschlichen Form gefügt und dem Menschen sein persönliches Dasein zurückgegeben werden. Wenn wir aber den Geist als den wirklichen Menschen ansehen, dann geht das Sein, die Form, das Bewusstsein nicht verloren. Es gibt keinen Tod. Dasselbe Herz schlägt mit derselben Liebe wie immer, dasselbe Auge leuchtet von Neigung und freundlichen Gedanken. Dasselbe Ohr hört nicht unser äußerliches Rufen, sondern die geheimen Wünsche und Verlangen unserer Seele. Dasselbe Gesicht strahlt von derselben, aber einer selbstloseren und wärmeren Liebe, und die Lippen flüstern sie in unser inneres Ohr. Dieselben Arme sind nur noch stärker, uns geistige Stütze zu leihen, und dieselben Hände dienen wirksamer und zarter unseren wirklichen Bedürfnissen. Und das ganze Leben derer, die wir geliebt haben, ist dem unsrigen näher und pulsiert durch unser innerstes Wesen und stärkerem Pulse, als während dieselbe Form und dasselbe Leben durch eine Hülle von Erde umbaut waren. Wir sehen sie nicht. Wir sahen sie nie. Nur die Maske, die sie trugen, war den natürlichen Sinnen sichtbar. Diese haben sie abgeworfen, und wenn wir die unsrige abwerfen, werden wir sie wirklich sehen und von ihnen gesehen werden, nicht wie durch einen Spiegel rätselhaft, sondern von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir recht erkennen, wie auch wir erkannt werden. So ist die scheinbare und so die wahre Wandlung, die wir Tod nennen. Wir wollen jetzt versuchen, die wahren Gründe und die Notwendigkeit für den Zerfall und die Auflösung des materiellen Leibes festzustellen. Ist der Tod ein Zufall im Leben des Menschen? Wurde er als Strafe für die Sünde über ihn verhängt? Sind Krankheiten und äußere Zufälle seine wirkliche Ursache? Oder ist er eine Notwendigkeit nach dem Wesen des Stoffes, nach dem Wesen des Geistes und nach den Absichten Gottes, soweit wir imstande sind, sie aus seiner Wesensart und den Richtlinien seines Verfahrens zu erkennen, wie diese sich in dem Wort und den Werken des Herrn kundtun? Es ist wichtig, diese Fragen womöglich zu beantworten. Denn wenn wir uns überzeugen können, dass der Tod des materiellen Leibes ein ordnungsmäßiger Schritt im Leben ist, dass er bei der Schöpfung des Menschen vorgesehen wurde und keine Unterbrechung der göttlichen Absichten ist, keine Strafe für die Sünde, so wird dies viel dazu beitragen, ihn seiner Schrecken zu entkleiden und uns von dem verhältnismäßigen Werte geistiger und natürlicher Dinge richtigere Ansichten beizubringen. Lasst uns also die Frage von allen Seiten prüfen, von der materiellen, der geistigen und der göttlichen. Wir haben keinen Beweis dafür, dass eine materielle Form ihr Gefüge lange erhalten kann. Der Stoff an sich ist tot, passiv, hat keine eigene Form und strebt vermöge allgemeiner Gesetze fortwährend nach seinem ursprünglichen chaotischen Zustande. Aller organische Aufbau in Pflanze, Tier und Mensch wird durch besondere Kräfte gebildet und erhalten, welche den allgemeinen Gesetzen, denen der Stoff unterworfen ist, entgegenwirken. Ja, der materielle Leib ist an sich kein fester, bestimmter, dauernder Gegenstand. Die Substanzen, die ihn zusammensetzen, schwinden fortwährend dahin und müssen fortwährend erneuert werden. Sie sind wie ein zu- und abfließender Strom. Und die menschliche Form wird fortwährend erhalten, weil die Seele das neue Material erfasst und es nach ihrem eigenen Bilde ausprägt. Der Leib stirbt fortwährend und wird fortwährend geboren. Wenn die Form ihren Höchstzustand erreicht, dann scheinen die schaffenden und die zerstörenden Kräfte eine Zeit lang im Gleichgewicht zu stehen. Die Ufer des Stromes sind voll. In wenigen Jahren beginnt er abzunehmen, und keine Macht der Seele ist imstande, ihn zu seiner früheren Lebendigkeit zurückzubringen oder ihn vor dem endlichen Versiegen zu bewahren. Von dieser Tatsache gibt es keine Ausnahme, weder bei den Pflanzen noch beim Tier, und wir haben keinen Grund zur Annahme, dass irgendein materielles Gefüge unzerstörbar sei oder sein könnte. Ferner, wenn der Mensch hier unsterblich lebt, dann müsste die Anzahl der Bewohner früher oder später die Grenze der Leistungsmöglichkeit der Erde, sie zu erhalten oder ihnen auch nur Raum zum Stehen zu bieten, erreicht haben. Und dann hätte das Erschaffen menschlicher Seelen aufhören müssen. Aber wer kann auch nur einen Augenblick glauben, dass alle menschlichen Wesen, die dieses kleine Stäubchen im Weltall fassen kann, den Forderungen der unendlichen Liebe und Weisheit genügen würden? Was würde der Herr in der kommenden Ewigkeit tun? Könnte er sich damit begnügen, dazusitzen und bloß den endlosen Wiederholungen der Gebete und Lobgesänge einiger weniger Menschen und Engel zuzuhören? Das würde dem wahren Wesen der Liebe widersprechen. Liebe treibt zum Handeln an. Sie ist eine bewegende Kraft. Sie ist schöpferisch. Erfüllet ein menschliches Herz mit einer mächtigen Neigung und sie treibt den ganzen Menschen zum Handeln. Er kann nicht müßig bleiben. Müßigkeit wird ihm völlig zur Qual. Was also muss die Wirkung einer unendlichen, von unendlicher Weisheit geleiteten Liebe sein? Wenn aber die Schöpfung menschlicher Wesen durch die beschränkte Möglichkeit der Erde ihren materiellen Bedürfnissen zu entsprechen aufhören sollte, so müsste der ganze Bau der Gesellschaft geändert werden. Viele ihrer wichtigen Elemente würden bald fehlen. Es würde keine Kindheit, keine Jugend, kein Alter geben, keinen Raum für Unternehmungen, keinen Grund für erweiterte Hoffnung. Der Mensch würde nach allen Seiten beschränkt sein, und wie hoch er auch steigen könnte, die Gesellschaft müsste zu irgendeiner Zeit ihren Höhepunkt erreichen und weitgehend in Stillstand geraten. Vom Wesen des Stoffes und der materiellen Welt aus betrachtet, gibt es demnach keine Beweise, dass es für den Menschen ein Glück oder auch nur möglich gewesen wäre, für immer in dieser Welt zu bleiben. Im Gegenteil spricht jede Seite des Stoffes gegen diese Annahme. Wollen wir nun die Frage von Seiten des Geistes der Seele prüfen und sehen, ob wir da zu einem anderen Schlusse gelangen können. Es steht im Einklang mit der Erfahrung aller Zeitalter und dem allgemeinen Bewusstsein, dass alle unsere geistigen und Verstandesfähigkeiten durch den materiellen Körper beschränkt und eingeengt sind. Wir beginnen schon in der Kindheit dessen Fesseln zu fühlen und führen einen lebenslangen Kampf dagegen. Dem Kinde wird schon in seinem ersten Gehversuchen eine Empfindung davon zuteil. Es ist in der Tat das Verlangen, diesem Zwange zu entrinnen, das es zu diesem schwierigen und gefährlichen Unternehmen treibt. Der Fuß will es nicht an die ersehnte Stelle tragen. Die Hand vermag das glitzernde Spielzeug nicht zu ergreifen. Die Jugend mit aller ihrer sprudelnden Lebenskraft seufzt unter dem Zwange, sie möchte mit dem Adler steigen, mit dem Winde fliegen, sie möchte hier, dort, überall sein, um ihre unersättliche Neugier zu befriedigen. Aber der Körper schleppt nach und kettet sie an die Erde und fesselt ihre Glieder. Wenn der Jüngling die Werkzeuge der Arbeit oder Kunst handhaben lernen möchte, werden Fleiß und seine Geduld auf die äußerste Probe gestellt. Selbst in der Blüte des Lebens ist der Körper niemals der Seele vollkommen gehorsam. Wie bald versagt dem Gelehrten das Auge, dem Musiker will die Hand nicht gehorchen, die Nerven beginnen zu zittern, die Muskeln zu erlahmen. Ein großer Teil der Erfindung, der Geschicklichkeit und der Anstrengungen der Menschheit wird dazu verwendet, das schleppende Gewicht des Körpers zu überwinden. Das Dampfschiff, der Eisenbahnwagen, der Telegraph, sie alle sind vom Menschen zu Hilfe gerufen worden, um mit seiner Sehnsucht Schritt halten zu können. Und obgleich sie Namen und Zeit beinahe vernichtet haben, ist er über den Verzug so ungeduldig wie je und quält sich und verzweifelt über den unermesslichen Abstand zwischen seinen Errungenschaften und seinen Bedürfnissen. Es ist wahr, eine Zeit lang kommt er obenauf in seiner Herrschaft über den Körper. Aber bald erreicht er die Grenze von dessen Möglichkeiten, und dann vermindert sich so fortwährend die Geschicklichkeit, die Gedanken und Neigungen des Geistes auszudrücken und dessen Willen zu tun. Die Kraft geht aus, die Sinne werden stumpf und trübe, der Leib wird das Gefängnis der Seele, schließt sie aus von der irdischen Welt und all ihren Genüssen, fesselt ihre Glieder und Schwäche und mauert sie ein in einen licht- und freudenlosen Kerker. Wie schrecklich müsste das Los der Seele sein, wenn es daraus keine Erlösung gäbe. Und wir haben keinen Grund zu glauben, dass der Leib nicht zerfallen würde, selbst wenn der Mensch nicht gesündigt hätte, denn die Pflanze und das Tier sind demselben Gesetze unterworfen. Aber der Tod kommt als ein segenbringender Befreier aus dieser Knechtschaft des Fleisches. Er bricht unsere Ketten, treibt den Nebel von dem Auge und setzt jede Fähigkeit in Freiheit. Ohne Zweifel reizt und entwickelt dieser Widerstand unsere geistigen Fähigkeiten, zwingt uns, unser Verlangen zu beherrschen und zu mäßigen, und ist uns eine Zeit lang in vielfacher Weise nützlich. Aber nehmen wir an, wir könnten diese irdische Bürde ganz abwerfen und allen Beschränkungen und Hemmnissen von Zeit und Raum entrinnen und dabei doch unsere Persönlichkeit und die Wirklichkeit unseres Daseins beibehalten. Würden wir dann nicht mit einem Male vollbringen, wonach wir mit all unserer Arbeit und unserem Können fortwährend ringen? Wenn der Geist der Mensch selbst ist, dann ist dies der Dienst, den uns der Tod leistet, und deshalb ist er notwendig zur Erreichung der höchsten Möglichkeiten unserer Natur. Jeder geistige Gesichtspunkt fordert ihn. Er muss deshalb ein Teil des göttlichen Planes bei unserer Schöpfung gewesen sein. Indem wir diesen fortwährenden Kampf der Seele gegen die Schranken und das Gewicht des Körpers im Auge behalten, wollen wir sehen, was der Herr uns darüber in seinen Werken offenbart. Allgemeines Einverständnis besteht darüber, dass der Mensch das einzige Wesen in der Welt ist, das sich nicht in Ordnung und Harmonie mit allen Dingen befindet. Die Gesetze, welche die materielle Welt regeln, sind so vollkommen in ihrem Wirken, dass, wenn eine Störung oder Abweichung von der festgestellten Harmonie stattfindet, die Männer der Wissenschaft damit beginnen, deren Ursache zu erforschen. Einst fürchteten sie, ein Fehler möchte die Schuld tragen und verkündigten Untergang. Aber seit sie besser unterrichtet wurden, forscht sie nach einem breiteren und allgemeineren Gesetze. Als Leverrier fand, dass es in den Bewegungen der äußersten Planeten unseres Sonnensystems Unregelmäßigkeiten gab und diese durch keine bekannten Gesetze der Planetenbewegung erklärt werden konnten, schloss er, dass jenseits des Uranus ein den Astronomen noch unbekannter Planet vorhanden sei. Und nach langer Beobachtung und vielfachen Berechnungen sagte er ihnen, wo sie nach demselben auszuschauen hätten. Und als sie ihre Fernrohre nach der Stelle richteten, fanden sie ihn seiner Voraussage entsprechend. Wenden wir denselben Grundsatz auf den Menschen an. Wenn wir die Störungen und den Widerstreit zwischen den geistigen und materiellen Zuständen seines Lebens sehen, so leitet alle Analogie zu dem Schluss, dass eine Ursache jenseits dieses Lebens, eine Welt über dieser vorhanden sein müsse, deren Gesetzen er unterworfen ist, und dass dieser Widerstreit mit dem Stoff, dieser Kampf um Freiheit von erhabeneren Harmonien herrührt und uns die Lösung dieser anscheinenden Regelwidrigkeit und die wahre Heimat der Seele in jener Welt suchen heißt. Dieselbe Lehre wird uns auf vielen anderen Wegen noch nachdrücklicher gelehrt. So viel wir wissen, gibt es keine überflüssigen Organe, keinen Überschuss der Kraft über den Verbrauch heraus in irgendeinem Teile der Schöpfung. Jedes Ding unterhalb des Menschen gelangt zu seiner Reife, vollbringt den Kreislauf seines Lebens und erreicht sein Ende. Die Pflanze sucht nicht, ein Tier zu werden. Der Fisch strebt nicht danach, auf dem Lande zu leben oder in der Luft zu fliegen. Das Tier äußert keine Anzeichen von einem Gedanken oder Verlangen nach etwas über diese Welt hinausliegendem. Es findet hier genug, um jedes Bedürfnis zu befriedigen. Nachfrage und Vorrat sind immer gleich. Es gibt weder Mangel noch Überschuss, und es finden keine Ausnahmen von diesem Gesetze statt. Dies gilt nicht nur im Allgemeinen, sondern auch im Besonderen. Überall bei Pflanze und Tier finden wir spezielle Anpassung. Das Kind weiß bald, dass der Fisch dem Wasser, der Vogel der Luft angehört. Dieses Gesetz artgemäßer Anpassung ist so allgemein, dass Männer der Wissenschaft keinen Augenblick zögern, ihm gemäß zu entscheiden. Der Geologe findet zum ersten Male die Versteinerungen eines längst ausgestorbenen Tieres. Der vergleichende Anatom wird aus ihnen das ganze Tier aufbauen. Er wird ihnen sagen, ob es auf dem Lande oder im Wasser oder in beidem lebte. Noch mehr, er wird ihnen den allgemeinen Zustand der Erde zur Zeit, als das Tier lebte, angeben. Der Eingeweihte kann das Klima, das Wachstum in der Natur, das verhältnismäßige Vorherrschen von Land oder Wasser und die ganze Naturgeschichte der Erde, alles das auf der Schuppe des Fisches und auf dem versteinerten Knochen geschrieben sehen. So vollkommen stehen alle Dinge und alle Kräfte der Schöpfung in Beziehung zueinander. Fragen Sie ihn, wieso er dies wisse. Sagen Sie ihm, er habe das Tier niemals gesehen. Vielleicht ruhte niemals ein menschliches Auge auf einem seiner Art. Könnte er sich nicht irren? Er lacht über ihren Unglauben. Gott, wird er sagen, weicht nie von seinen Gesetzen ab. Er begeht niemals Irrtümer. Er versagt nie in Betreff vollkommener Anpassung. Ich bin so gewiss, dass meine Schlüsse richtig sind wie Sie, dass der Fisch auf Ihrer Tafel aus dem Wasser kam, obgleich Sie ihn niemals darin gesehen. Ist es nun wahrscheinlich, dass dieses Gesetz der Anpassung in großen und kleinen Dingen, in allgemeinen und besonderen Formen ein allgemein gültiges wäre, bis wir zum Menschen der Krone und Ehre der Werke des Herrn gelangen und dass es dann seine Gültigkeit verliere? Dies ist zu unvernünftig, um nur für einen Augenblick zugegeben werden zu können. Es ist selbst oberflächlicher Beobachtung einleuchtend genug, dass alle Dinge unterhalb des Menschen für ihn geschaffen wurden. Und während sie alle so schön und vollkommen füreinander angepasst sind, sollte ihre letzte Verbindung mangeln? Kein gesunder Verstand kann einen so großen Widersinn zugeben. Aber die Menschen sagen, ich fühle mich nicht in Harmonie mit diesen irdischen Dingen. Sie stellen mich nicht vollständig zufrieden. Sehr wahr. Angenommen, sie hätten es, was würde dies beweisen? Dass sie Tier und nichts weiter wären. Und die Tatsache, dass kein irdisches Gut sie befriedigt, beweist ebenso bestimmt, dass sie Fähigkeiten, Bedürfnisse besitzen, die den vollen Bereich ihrer Tätigkeit, ihre Befriedigung nur in einer geistigen Welt finden können. Und folglich zeigt dies, dass der Mensch den materiellen Leib abstreifen muss, ehe er die Mittel zur vollen Befriedigung seiner Bedürfnisse erlangen kann, und macht es zur unbedingten Gewissheit, dass der natürliche Tod von Anfang an eine der gnadenvollen Vorkehrungen des Herrn war. Es gibt noch ein anderes Gesetz in der Natur, ebenfalls ein ausnahmsloses, welches durch unabweisbare Folgerungen zu demselben Schlusse führt und diesen womöglich noch gewisser macht. Die Pflanze und das Tier erreichen ihre Vollkommenheit in bestimmten Stufen und auf den niederen Stufen ist stets Vorkehrung für die höhere getroffen. Wenn die höhere Stufe betreten ist, werden die Mittel, durch welche dies geschah, zu einer Last und werden abgeworfen. Die natürliche Welt ist voller Beleuchtungen dieses Gesetzes. Jede organisierte Form ist ein Beispiel dafür. Eines genügt zu unserem Zwecke. Nehmen wir den Sperling im Ei. Gerade ehe er die Wände seines Gefängnisses durchbricht und an die Luft entschlüpft. Hier ist ein voll aufgebautes Wesen, und doch ist keines seiner Organe seinem gegenwärtigen Zustand angemessen. Hier sind Knochen, Muskeln, Federn in jeder Hinsicht der Luft angepasst. Jeder Teil ist mit der äußersten Leichtigkeit gebaut und die Muskeln sind verteilt und gesammelt zu dem ausdrücklichen Zwecke, Stärke zu verleihen, wo sie am meisten nötig ist. Die Form des Flügels ist gemacht, um die Luft zu durchschneiden und den Vogel an der Schwebe zu erhalten. Er hat Augen für das Licht, Lungen zum Atmen und eine Kehle, um zu zwitschern. Aber der Sperling kann in der Eischale keine dieser Tätigkeiten ausüben. Man nehme an, er sei sich des Zustandes, in dem er da in seinem Schoße liegt, bewusst, wisse aber nichts von einer anderen Welt als derjenigen, in der er lebt. Er fühlt sich angetrieben, seine Flügel auszustrecken und ein Zwitschern ertönen zu lassen, aber er hat für keines von beiden Spielraum. Wenn er folgerte wie manche Menschen, so würde er sagen, nichts genügt mir, nichts befriedigt mich hier, aber ich kenne nichts weiteres. Diese Schale ist die Grenze meines Weltalls. Wenn sie zerstört werden sollte, könnte ich in das Nichts fallen oder in die Elemente verflüchtigt werden. Wie kann ein armer Sperling etwas über seine eigene Erfahrung hinaus wissen? Es ist wahr, der Sperling kann nicht denken, aber er handelt den Instinkten gemäß, die der Herr als Gesetz seines Lebens, seine Natur eingepflanzt hat, und infolgedessen kämpft er gegen seine engen Mauern an und taucht bald in einer neuen Welt auf. Nun ergötzt er sich an kurzen Flügen von Baum zu Baum, erfüllt morgens und abends die Luft mit seinem geselligen Zwitschern, findet seine Genossin und erreicht den vollen Zweck seiner Erschaffung. Er fühlt keine Antriebe und hat keine Hoffnungen über deren Genuss hinaus. Er folgt dem Gesetze der göttlichen Weisheit, das in ihm verkörpert ist, und er erntet den vollen Lohn dafür, dass er ihnen folgt. Wohlan, wir glauben, dass jeder Knochen, jeder Muskel, jede Feder und jedes Organ, innen wie außen, ein wahrer Prophet von seinem künftigen Zustand ist. Wir wissen auch, dass jede Weissagung erfüllt wird. Diese Organe verheißen dem Vogel eine andere Welt von unaussprechlicher Vollkommenheit im Bereich mit der, in welcher er bisher wohnte. Sie verheißen Luft und Licht, freudigen Gesang und geselligen Flug, Wurm und Korn für alle seine Bedürfnisse, und jede Verheißung wird buchstäblich erfüllt. So ist es mit jedem Dinge in der materiellen Welt. Wo immer wir einen Überschuss an Vorkehrungen oder an Stärke über das gegenwärtige Bedürfnis der Pflanze oder des Tieres hinaus finden, da ist dies ein unfehlbarer Beweis von einem noch nicht erreichten Zustand. Kann demnach jemand voraussetzen, dass dieses instinktmäßige Aufwallen der Menschenseele gegen die Gefängnismauern seines Körpers bedeutungslos sei? Verfolgt der Herr ein bestimmtes Vorgehen mit unwandelbarer Regelmäßigkeit bis zum Menschen hinauf und hält bei diesem plötzlich an oder kehrt sie bei ihm sogar um? Nein, dies kann nicht sein. Der Herr handelt immer sich selbst gemäß. Er verfolgt dieselbe Ordnung und Richtlinie auf allen Stufen der Schöpfung, die zu unserer Kenntnis gelangen, und kein menschlicher Scharfsinn kann einen Grund angeben, warum er sie des Menschen wegen mehr als des Insekts und Sperlings wegen aufgeben sollte. Jedermann weiß, dass wir in dieser Welt niemals etwas finden, was uns völlig genügte und zufriedenstellte. Oft denken wir, wir wären zufrieden, wenn wir ein wenig mehr hätten, aber dieses wenig mehr vergrößert und entfernt sich, wenn wir ihm näher kommen. Genug ist ein ewig fortrückendes Ziel. Die Menschen, welche das meiste Wissen besitzen, verlangen am eifrigsten nach mehr. Die, welche die größten Reichtümer haben, streben am meisten danach, mehr anzuhäufen. Alexander weint darüber, dass er nicht mehr Welten erobern kann, und Newton, der die Planeten auf der Waage seines Verstandes gewogen und mit gewandten Fingern den Sonnenstrahl entwirrt und seine verschiedenfarbigen Fäden aufgezeigt hat, ist, indem er auf dem Gipfel seines staunenswerten Wissens steht, noch das kleine Kind am Ufer, das nur wenige Muscheln gefunden hat, während der ungeheure Ozean der Wahrheit noch unerforscht vor ihm liegt. Der Künstler verkörpert seine höchsten Ideale auf der Leinwand oder in Marmor, aber unmittelbar danach erheben sich seine Ideale über dieselben. Er sieht neue Schönheit und Größe in der menschlichen Form, und auch er strebt nach einem ewig ferner rückenden Ziele. Dasselbe, nur in höherem Maße, gilt von den Neigungen. Keine Heimat ist so schön und reich an Liebe, um jeder idealen Neigung zu genügen. Kein Wesen ist so vollständig die Ergänzung zu unserem eigenen, dass wir daran keinen Mangel und nichts Überflüssiges wahrnehmen könnten. Diese Ideale, dies Verlangen nach etwas, was die Welt nicht geben kann, sind für den Menschen im materiellen Körper und in der materiellen Welt, was für den Sperling seine Gestaltung im Ei ist. Sie sind der Menschennatur eingepflanzte Stimmen, die eine andere Welt weissagen, welche seinen weitestgehenden Wünschen entsprechen wird. Diese Regungen eines höheren Lebens in uns, dieses Aufwachen mächtiger Antriebe gegen die Mauern von Staub, sie sind das Ringen des flüggen Vogels nach einem neuen Daseinszustande. Sie sind nicht, sie können nicht sein, die Täuschungen eines uns quälenden Friedens. Sie sind die gewaltigen Stimmen eines allbarmherzigen, allweisen Vaters, der eine bessere Welt als diese für uns bereitet hat. Stimmen der Liebe, der Hoffnung, durch welche er uns zuruft, an jene Welt zu glauben und uns auf sie vorzubereiten. Aber wie der Sperling nicht eher in der Sonnenluft fliegen und sein munteres Gezwitscher vernehmen lassen konnte, als bis sein Aufbau in der Eischale vollbracht war, ebenso wenig kann der Mensch der Vollkommenheiten einer geistigen Welt sich bewusst werden, bevor der geeignete geistige Aufbau im materiellen Körper gebildet worden ist. Und wie der Vogel nicht eher in seine neue Welt eingehen kann, als bis er seine Schale zerbrochen hat und ausgekrochen ist, so kann auch der Mensch sich nicht in die geistige Welt erheben, bevor er seinen materiellen Leib abwirft und damit die Scheidemauern, die ihn von ihr trennen, niederbricht. Es gibt noch eine andere berechtigte Folgerung aus diesen allumfassenden Richtlinien des göttlichen Willens, voll der größten und sichersten Verheißungen für den Menschen. So viel wir wissen, erreichen die Pflanze, der Vogel, das Tier den Zweck ihres Daseins vollständig. Das vollkommenste Tier hat keinen Gedanken, keinen Wunsch, ja nicht einmal eine Regung nach irgendetwas über diese Welt hinaus. Soweit es sie betrifft, ist wahr, was der Psalmist sagt. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Es gilt auch für den Menschen. Es muss so sein, oder die ganze Schöpfung ist eine Lüge. Aber wir müssen des Menschen ganzes Wesen in Betracht ziehen. Es ist durchaus falsch, wenn wir nur den niedrigsten und bloß rudimentären Teil seines Wesens für das Ganze annehmen. Wenn Sie die Pflanze nach der Knospe beurteilen oder das Insekt nach der Puppe, dann werden Sie zu demselben falschen Schlusse kommen, wie wenn Sie den Menschen nach seinem Leben in dem materiellen Leibe beurteilen. Jedes Ding im Weltall lässt uns schließen, dass der Herr die Absicht hatte und noch hat, jedes geistige Bedürfnis des Menschen ebenso vollständig zu befriedigen, wie er jedes natürliche Bedürfnis des Tieres befriedigt. Er hat so mächtige und verschiedenartige Vorkehrungen für jedes mögliche Bedürfnis getroffen, dass der Mensch keine Hoffnung hegen kann, welche nicht verwirklicht würde. Er kann sich kein Gutes vorstellen, das er nicht erlangte, kein Ideal bilden, das nicht wirklich würde. Er kann keinem Streben Raum geben, das sich über das Maß seiner Fähigkeiten erhöbe. Das Versprechen des Herrn in seinem Wort lautet: Bittet, was ihr wollt, und es soll euch gegeben werden. Und dieses Versprechen ist der ganzen Schöpfung eingeschrieben. Sie haben ein Tier auf einer guten Weide gesehen, wie es im Schatten liegt oder sich sonnt, und sie wussten, dass seine Wünsche alle befriedigt waren. Es träumte von keinem weiteren Bedürfnis. Innerhalb des kleinen Kreises seines Lebens ist es zufrieden. Dieser ist ausgefüllt. Wohlan, was das Tier erlangt, wird auch dem Menschen zuteil werden. Ob sich auch seine Verstandes- und Geistesfähigkeiten hinsichtlich ihrer Kraft und ihrer Ziele zu einem unendlichen Grade steigern, mit über die gegenwärtige Fassungskraft des höchsten Engels hinaus gesteigerten Kenntnissen und Neigungen, wird doch dieses Bedürfnis befriedigt werden. Der Mensch wird vollauf empfangen. Herrliche und liebliche Szenen werden vor seinem klaren Blicke aufgehen, wie sie kein irdisches Auge gesehen und kein Geist erfasst hat, und er wird sie erreichen, sie besitzen, sie genießen, und sie werden ihn zufriedenstellen. Es gibt nur zwei Worte, die einen solchen Zustand ausdrücken: Friede und Seligkeit. Frieden im Innern mit allem, was um uns ist. Genügen im Herzen, Genügen im Verstehen, Genügen in jeder Fähigkeit und in jeder Beziehung. Dies verspricht uns der Herr in seinem Wort und in seinen Werken, und er wird es wörtlich erfüllen. Aber wir müssen ihm Zeit geben und seinem Wege gehorsam sein. Er kann es uns nicht geben, solange wir im stofflichen Leibe sind. Er kann es uns nicht in dieser geben, nicht mehr, als er dem Vogel im Ei Flug und Freudengesang geben kann. Es erfordert eine geistige Welt, um allen Forderungen unserer geistigen Fähigkeiten zu genügen. Fassen wir nun alle diese Betrachtungen in eins zusammen. Die Beschränkungen und Hemmnisse, die der Seele im Stoffe anhaften, das Wesen der Seele selbst, das allgemeine Zeugnis für das Wirken Gottes in der Schöpfung, die Sicherheit, mit welcher er seine Zwecke erfüllt, ohne der Mittel zu viel oder des Erreichten zu wenig zu haben. Dazu die göttlichen Verheißungen im Worte: Weist nicht alles auf die unbedingte Notwendigkeit des Todes des Leibes hin? Gibt es davon irgendeine Ausnahme? Nein, die Zeugnisse sind alle auf einer Seite. Die Seele könnte unmöglich jene unermesslichen Höhen der Vollkommenheit erreichen, deren sie sich selbst fähig weiß, ohne sich von dem Körper zu befreien. Was wir Tod nennen, ist demnach ein ordnungsmäßiger Schritt im Leben. Er ist kein Fluch, sondern ein Segen. Er beraubt uns keines Guten. Er führt uns in unzählige und unfassbare Wonnen ein. Anstatt ihn zu fürchten, sollten wir dem Herrn dafür danken und geduldig auf sein Kommen warten. Wir sollten unsere Arbeit hier gut verrichten, wissend, dass es die beste Vorbereitung auf die größten Segnungen im Jenseits ist.